Heute haben wir einen Gast, der einen Markt verkauft, von dem die meisten nicht mal wissen, dass er existiert. Er verkauft Brandschutzpumpen für den stationären Brandschutz. B2B, hochspezialisiert, technisch komplex und absolut essentiell. Wer jetzt wissen will, wie man in technischen Nischenmärkten erfolgreich verkauft, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Deswegen herzlich willkommen im Doppelerfolg-Podcast, Dennis Suppert. Schön, dass du da bist, Dennis. Herzlich willkommen.
Oh, vielen Dank für die Einladung.
Dennis, du verkaufst Produkte, die unsichtbar sind, bis es brennt. Wie verkauft man jetzt was, das niemand sehen will, bis es eigentlich zu spät ist?
Ja, im Prinzip verkaufen wir, wie du gerade schon gesagt hast, die Pumpenaggregate für den stationären Brandschutz. Ein Produkt, was man hoffentlich nur einmal in der Woche zum Probelauf ladet für eine halbe Stunde oder sonst niemals wieder braucht, um einfach die Güter zu schützen, Menschenleben zu schützen, was auch immer man lagert.
Das heißt, halbe Stunde pro Woche heißt der technische Probelauf, um wieder zu gucken, funktioniert alles für den Fall des Falles, damit es dann nicht so ist wie bei mir damals, als ich noch im Bauhaus tätig war und wir hatten kompletten Stromausfall. Dem Fall ging es jetzt nicht um die Brandschutzgeschichten, sondern die Dieselaggregatoren, die nicht angesprungen sind, obwohl wir sie immer gewartet haben und dementsprechend dann wirklich komplett offline mit 2.500 Leuten im Laden waren. Das darf natürlich im Falle des Brandes nicht passieren, sozusagen.
Genau. Wir bauen Pumpen, die im Fall der Fälle laufen müssen, bis zum Versagen. Und bevor Menschenleben zu Schaden kommen, da gibt es keinerlei Kompromisse. Die Pumpe muss funktionieren.
Jetzt hat der Christian ja gesagt, die meisten kennen das Produkt nicht, weil es ja auch wahrscheinlich nicht ihr Bereich ist. Jetzt arbeitest du natürlich in einem Bereich, wo eure Marktteilnehmer schon wissen, was ihr könnt. Damit der Hörer vielleicht so ein Gefühl bekommt, wie was man jetzt unter so einer Pumpe sich vorstellt. Wir reden ja jetzt nicht von so einer Gartenpumpe, sondern maximal so vielleicht, weiß ich nicht, Gewicht, Größe, Wasserdurchflussmengen pro irgendwas mal ein Gefühl geben, dass der Hörer weiß, von was wir hier reden.
Ja, als kleines Beispiel, wir haben jetzt eine Pumpe gekauft, die dient dazu, im Fall der Fälle einen Flugzeughangar zu putzen. Die Pumpe fördert 24.500 Liter die Minute. Das heißt, das sind so um die 1200 Badewannen, die man pro Minute mit Wasser voll macht.
Meine Badewanne zu Hause läuft ein paar Minuten. Die läuft ein paar Minuten, bis die voll ist.
Die läuft ein paar Minuten, bis die voll ist. Und das Ganze über 1000 Mal. Wir haben da Pumpen. Das sind schon Gewinste von 5 bis 6 Tonnen. Also Aggregatpumpe, Motor auf Grundbahn, mit Schaltschrank, Dieseltank und so weiter verbaut, ja.
Das heißt, ich glaube, jedem spätestens jetzt ist klar, wir reden hier von auch einem Produktbereich von mehreren tausend Euro, dass das Gefühl einfach da ist. 24.500 Liter, das heißt, ich kriege 5 große Swimmingpools in einer Minute voll.
Geil. Genau. Dafür ist die Pumpe nicht gemacht.
Ich muss erstmal die 6 Tonnen dahin fahren, ne? Dann für die paar Sekunden. Macht ja keinen Sinn. Okay, ich glaube, Bild ist klar, um was es heute geht. Du bist dort Vertriebsleiter. Vielleicht auch noch eine Vorgeschichte. Du bist ja auch mittlerweile treuer Podcast-Hörer. Jetzt auch natürlich auch heute mal auf der anderen Seite der ganzen Geschichte. Natürlich auch spannend, dich jetzt hier jetzt erleben zu dürfen. Was sind so die Herausforderungen im Vertrieb, die ja so ein technisches Nischenprodukt mit sich bringt für euch? Was hat sich vielleicht auch verändert? Magst du mal ein bisschen Einblick geben?
Ja, oder wie sieht der Prozess überhaupt aus? Wie findet es überhaupt statt?
Erstmal kurz zu mir. Ich bin jetzt seit circa 3 Jahren im Vertrieb generell, habe also noch nicht diesen großen Erfahrungsschatz, wie sich der Vertrieb die letzten 10 Jahre verändert hat. Das war für mich immer so ein bisschen Beiwerk. Das habe ich bei den Kollegen im Vertrieb mitbekommen. Und vieles kenne ich halt nur von Erzählungen, wie es früher war. Kann ein Vorteil sein, auf jeden Fall. Man hat ein paar Vorbilder gehabt, wo man sich schon viel abgucken konnte. Wie läuft so eine Anfrage bei uns ab? Es sind in Deutschland verschiedene Trinkenerrichter. Das heißt, eine Trinkenanlage darf nicht jedes Unternehmen errichten. Man muss zertifiziert sein. Das heißt, die Rohrnetzplanung muss gemacht werden und so weiter. Und die Pumpe, beziehungsweise das Pumpenaggregat, ist irgendwo das Herzstück von der ganzen Sprinkleranlage. Und diese Sprinklererrichter werden angefragt von den Bauherren, die zum Beispiel eine Lagerhalle bauen, die gesprinklert werden soll. Und die Sprinklererrichter kommen dann unter anderem zu uns, weil sie dann die passende Pumpe für ihre Sprinkleranlage brauchen. Das heißt, wir werden angefragt, unsere Marktbegleiter werden angefragt. Und am Ende des Tages wird irgendwann die Entscheidung getroffen, welche Pumpe verbaut wird.
Also heißt im Endeffekt, das sage ich mal, gibt jetzt so eine Handvoll oder zwei Hände voll Anbieter im Markt, so größtentechnisch. Genau. Und mehr oder weniger alle bekommen eine Anfrage. Das heißt, wir sind immer in einer maximalen Vergleichbarkeit. Das wäre die leichteste Vermutung, wäre zu sagen, der günstigste gewinnt. So läuft es ja hoffentlich in der Realität bei euch auch nicht. Und aber es ist halt eher so ein anonymes Geschäft auf der einen Seite, weil man braucht eine Pumpe. Und auf der anderen Seite ist es doch nicht so ganz so anonym, weil es gibt nicht so viele Marktteilnehmer, sodass man sich ja dann doch gut kennt.
Genau, also es ist eine recht kleine Branche. Gerade auf Branchenmessen, man kennt sich, man ist Familie, will ich nicht sagen, so weit geht es nicht. Aber man ist schon auch mit den Marktbegleitern eigentlich ganz gut befreundet. Man kennt die Objekte, die gebaut werden. Und da wird es schon ein schöner Markt, auch muss man sagen. Es ist nicht dieses Hauen und Stechen, das man irgendwo kennt.
Also Klassentreffen, so.
Mehr oder weniger auf solchen Branchen, genau. Du gerade gesagt hast, wer bekommt den Auftrag, der billigste? In der Regel nicht. Als ich angefangen habe bei uns vor 2 Jahren und eingearbeitet wurde, hatte ich jemanden, der hat mich eingearbeitet. Der war technisch sehr, sehr versiert und auch ein wandelndes Lexikon, wenn es an technische Regelwerke ging und so weiter. Und war aber, soll jetzt nicht wertend sein, war mehr Techniker als Vertriebler und hat mir daher beigebracht, alle Anfragen, die reinkommen, sind fest zum Ende der Woche beantwortet. Dass der Kunde weiß, was er will. Der Kunde kriegt sein Input und dann schickt immer das. Das war so die Art und Weise, wie ich eingearbeitet wurde.
Mehr ja, oder weniger. Ja, sorry, will nicht unterbrechen, aber.
Das heißt aber im Endeffekt, die wurden dann quasi technisch bearbeitet und per E-Mail am Ende der Woche spätestens verschickt.
In der Regel oder Wund war es am gleichen Tag noch, das Angebot zu schicken, weil Redo war, der Kunde weiß schon, was er braucht und wir schicken dem jetzt das Angebot. Du guckst schon so. Kann ich schon sagen, dass ich letztes Jahr bei einem Training bei dem Andreas gewesen bin und habe mir da so ein paar Sachen mitgenommen, wie man es besser machen kann.
Ja. Was heißt jetzt, also was hat sich auch vielleicht dadurch konkret geändert? Weil ich sag mal, das eine, wie du sagst, ne, das Technische, du hast ja gesagt, das ist nicht wertend, das technische Know-how ist ja natürlich die Basis von dem Ganzen, aber verkäuferisch ist da ja offensichtlich einiges nicht ganz so optimal gelaufen. Was war jetzt für dich vielleicht auch die Veränderung nach der Einarbeitung durch ihn oder auch durch jetzt die Erfahrung und Erkenntnisse aus Suchverkauf?
Ja, anfangs habe ich halt ein gutes Jahr, fast 1,5 Jahre zusammen mit ihm gearbeitet. Er war da auch mein technisches Rückgrat, wenn ich das so sagen kann. Der auch immer sichergestellt hat, dass ich technisch sicherer werde und sicher anbieten kann. Und was sich verändert hat durch das Suchverkaufsseminar ist einfach, dass ich mehr versucht habe, den Kunden zu verstehen. Wenn er was von uns will, weiß er wirklich genau, was er will. Weiß, was er will, ganz grob, aber vielleicht gilt es ja noch ein bisschen rauszufinden, ob man auch anders helfen kann.
Das heißt, nicht nur so anonym die Dinge besprochen und dann darauf reagiert, sondern natürlich viel mehr den persönlichen Kontakt
auch oder gesucht. Weiß er, was er braucht und nicht, was er will? Und das, was er will, findest du ja dann erst raus, um ihm...
Ja.
Oder verstehe ich das falsch?
Nee, das verstehst du, glaube ich, schon richtig. Er weiß im Prinzip, was er haben will, aber welche technischen Feinheiten wir ihm vielleicht noch erklären können, damit er ein noch passenderes Produkt findet.
Noch eine passendere Brandschutzpumpe.
Nein.
Weil das wäre, wenn ich dich anfragen würde, ich würde nicht wissen, was ich will.
Ja, genau.
Ich würde wissen, was ich brauche.
Ja, man kann halt immer das Größte dahinstellen, was man hat. Dann ist man immer relativ safe, dass genug Wasser kommt. Aber ist das, was der Kunde bezahlen will, dann ist vielleicht auch eine etwas kleinere, effizientere Anlage da. Solche Sachen gilt es dann halt rauszukriegen.
Oder vielleicht
solche
ja Sachen, auch solche Sachen. Zwei oder drei Pumpen, die dann quasi im Zweifelsfall vielleicht dann auch sich gegenseitig schützen, falls eine von denen dann ausfällt oder so und so weiter und so fort.
Man eine Redundanz aufbaut, genau.
Ja, genau, das war das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist, die Redundanz, wie man sie aus der IT-Infrastruktur auch bekommt. Das sind Dinge, die man mit dem Kunden ja abwägen kann. Natürlich kostet es alles Geld und eigentlich will das Geld offensichtlich ja keiner ausgeben, weil es eigentlich ja nur, so wie der Herr Lüth das ja schon richtig gesagt hat, eine Ausgabe ist, die total unnütz ist, bis sie dann natürlich gebraucht wird. Dann war es natürlich wieder anders und dann ist man froh über jeden Cent, den man da rein investiert hat.
Nee, genau.
Du siehst so fragend aus, du willst irgendwas loswerden.
Nee, mach noch mal ein bisschen weiter. Also ich lege mir gerade noch so ein paar Fragen zurecht,
die
ich
dann bringe. Also das heißt, das eine ist ja das Thema, die Pumpe als solches, die richtige oder die richtigen zu verkaufen. Aber der Kunde will ja im Endeffekt dann auch noch die Begleitung, die Service, die Wartung und was ist die Sicherheitstest. Und das ist ja, kann ich mir vorstellen, wie beim Feuerlöscher. Kriegt er wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein Prüfsiegel, wie lange das Ding quasi getestet ist. Das heißt, im Endeffekt geht es nicht nur um den Anführungsstrichen Stückverkauf von diesen dezenten 3, 4, 5, 6 Tonnen Kolossen, ja, sondern es geht ja dann auch um den Service-Gedanken dahinter. Und damit ist es ja am Ende des Tages, wird es ja zu einem ganzen Konzeptverkauf, wo es natürlich dann auch darum geht, die preislichen Unterschiede zu argumentieren. So.
Ja. Was ich durch den Beziehungsaufbau noch mehr festgestellt habe, ist, dass man ja auch viel, viel häufiger schon im Vorfeld unterstützen kann. Auch diese hochspezialisierten Stringplatzieren haben irgendwann mal neue Leute, neue Projektleiter, die auch bei uns anfragen. Wo ich früher immer gedacht habe, der weiß genau, was der braucht, weiß ich mittlerweile, ich rufe den einfach mal an. Vielleicht ist das ja sein erstes Projekt, was der macht. Vielleicht kann ich dem helfen, wenn ich dem eine Zeichnung zur Verfügung stelle, wenn der seine Zeichnung erhält und dann wirklich weiß, wie groß ist unsere Pumpe, wie sind die Platzverhältnisse und so weiter. Da fängt der Beziehungsaufbau ja schon viel, viel früher an, als ich es früher gedacht hätte.
Ja. Und damit gibt es natürlich Sicherheit. Derjenige ist natürlich dir dann viel zugewandter, weil du dich kümmerst und der andere schickt ja nur eine E-Mail und ist anonym. Könnte ich auch noch Geschichten aus meiner Zeit erzählen von früher, aber das ist genau das macht ja schon mal den ersten Unterschied, wodurch sich ja viele andere Anbieter ja schon mal aus dem Markt rausschießen, weil sie es einfach nicht für nötig halten, den Kontakt zu mir zu suchen. Als vielleicht, wie du sagst, der durchaus vielleicht neuen Projektleiter oder selbst als Mittelguter, ist ja die Frage, manchmal ist ja ein Projekt oder eine Bauklasse für mich auch jedes Mal das erste Mal.
Ich muss noch mal eine Verständnisfrage stellen. Es kann natürlich sein, dass ich am Anfang wieder nicht genug aufgepasst habe, ja, aber ich würde gerne diese ganze Wettbewerbssituation noch mal kurz anfragen wollen. Du hast gesagt, es ist im Prinzip eine überschaubare Anbietersituation. Es gibt nicht so viele, die sowas anbieten können. Dann gibt es hier in Deutschland Auflagen, die im Prinzip ja den Kunden letztendlich dazu treiben, bei dir anzufragen. Das heißt, du hast eigentlich gar nicht die Situation, dass du irgendwie gucken musst, wer zu dir kommt oder zu dir findet, sondern die kommen eigentlich automatisch. Habe ich das richtig verstanden?
Die kommen in der Regel automatisch.
Okay.
Die Ad-Kunden, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel ein Amazon-Lager irgendwo geoutet, dann sagt die Versicherung, das Lager muss gestrinklert werden.
Ja.
Dann muss Amazon zu einem Sprinkler-Errichter gehen, geht wahrscheinlich auch zu zwei, drei verschiedenen, um sich Angebote reinzuholen. Und diese zwei, drei Sprinkler-Errichter kommen dann irgendwann zu uns und sagen, hey, wir brauchen ein Angebot, diese Sprinkleranlage für diese Pumpe.
Ja, so ist es Quadratmeter Fläche mit dem und dem Wareninhalt und dementsprechend rechnet sich daraus dann, was die für Wasser, also für Sprinklerköpfe errichten müssten und wie viele und bla bla bla. Und dadurch ergibt sich die Wasserdurchflussmenge, die die brauchen. Genau. Das sind dann diese komischen, hässlichen, riesigen Wasserbecken, die dann ja auch vorgefüllt werden müssen, weil keine Wasserleitung gibt ja so viel Wasser auf einmal her. Das heißt, es sind ja diese riesigen, ja fast unsichtbaren oder teilweise auch sichtbaren Tanks. Die laufen ja dann innerhalb kürzester Zeit auch leer, aber im besten Fall ist die Ware größtenteils gerettet oder zumindest,
Bis zum Eingriffen der Feuerwehr.
Wo ich hin wollte, um es einfach bei mir im Hirn richtig abzuspeichern jetzt, ja, also diese Situation, die wir in der Regel immer haben, ja, dass du erstmal jemanden finden musst, der überhaupt was kaufen will, die gibt es bei dir nicht. Bei dir geht es jetzt wirklich ums Hardcore-Verkaufen. Es geht darum, wie machst du das, was Andreas ja in fast Perfektion trainiert oder schult, ja. Wie kriegst du den Sale jetzt wirklich durch? Ganz egal, was das Budget ist. Weil hier geht es ja jetzt um keine 3,50 Euro, ne? Hatten wir ja schon am Anfang.
Genau.
Weil dann ziehe ich mich tatsächlich ein bisschen zurück, weil das ist ja jetzt eher Andreas Spezialgebiet als meins. Ja?
Darfst du ruhig fragen, hä?
Ja, aber ich stelle dumme Fragen, wenn dann welche auftauchen bei mir im Hirn wieder.
Ja? Immer gerne.
Es ist natürlich ein komplett anderes Setting als für die meisten. Ich glaube, die hätten, auf der einen Seite würde man sich wünschen, dass man ja die Anfragen von alleine reinkommen. Auf der anderen Seite eben, wenn es die immer gleichen Akteure sind. Man kennt sich natürlich dann auch. Man weiß ein bisschen auch, wie der andere arbeitet. Und das, was Dennis ja schon schön gesagt hat, es geht am Ende des Tages ja eben nicht darum, sich über den Preis zu differenzieren, sondern eins der großen Hebel. Und dass wir jetzt ja auch über Internas und Zahlen sprechen wollen, kann man ja schon sagen, dass durch dieses Veränderte, ich nehme mir Zeit für mein Gegenüber, ich nehme den Hörer mal öfter in die Hand, anstatt immer nur ein Angebot per E-Mail zu schicken, hat sich ja deine Erfolgsquote auch massiv erhöht.
Genau. Was macht Dennis eigentlich, dass er den Auftrag kriegt und nicht die Handvoll anderen, die es auch noch gibt?
Also was ich früher gemacht habe, war einfach fünf das Angebot rauszukriegen. Da hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass man nicht jedes Angebot bekommt. Was ich mittlerweile mache, ist, wenn ich eine Anfrage bekomme, erstmal gucke ich, hatten wir das Objekt schon, hat das vielleicht jemand bei uns angefragt von in der Vergangenheit, wie auch immer. Schnappe dann das Handy, rufe den Kunden erstmal an, sage, hey, vielen Dank für eure Anfrage. Möchten wir mal ein bisschen was über das Projekt erzählen? Was braucht ihr denn da? Ihr habt jetzt nicht reden, ihr braucht 10.000 Liter bei 100 Meter Förderhöhe, wie auch immer. Braucht ihr wirklich so viel? Wenn man das mal technisch zusammen bewerten, vielleicht kommen wir auch mit einer kleineren Anlage hin. Wir müssen ja nicht mit Kanonen auf Platz schießen. Und dann schauen wir uns in der Regel das Projekt mal zusammen an. Und dann und wann findet man auch wirklich so ein paar Stellformen, wo man sagen kann, hey, standardmäßig würden wir jetzt für die Pumpe anbieten mit dem Zubehör. Aber für eure Sache, mit diesen Anforderungen von der Versicherung, ist das vielleicht gar nicht nötig. Warum machen wir nicht eine kleinere Pumpe? So kommt man dann ein bisschen in die Diskussion rein.
Und damit natürlich ja auch schon wieder automatisch. Also ich habe die Beziehung, mein Gegenüber hat schon mal eine Stimme, man hat einen ersten, der kennt sich technisch aus, interessiert sich auch für mich. Das sind alles viele Dinge, die auf der psychologischen Ebene dann passieren. Und auf der anderen Seite, wenn natürlich das so kommt, wirklich zu sagen, hey, ja, wir haben Sicherheitsprinzip, so deutsche Ingenieurskunst, ja, wir brauchen eigentlich 7.000 Liter, aber lass mal 10.000 anfragen, ja, so ungefähr als Beispiel, keine Ahnung. Kommt man dann halt vielleicht zu Lösungen, die ja vielleicht anders abzubilden sind. Und damit komme ich aus der Wettbewerbssituation schon wieder raus, weil ich einer der wenigen oder wahrscheinlich der Einzige bin, der jetzt in der ersten Angebotsphase überhaupt dann, ich sage jetzt mal, das Notwendige, Richtige quasi anbietet, sodass ich natürlich dann auch darüber schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal habe. Plus, dass ich wahrscheinlich der Einzige bin, der in dem Fall dann auch wirklich ja, angerufen hat oder einer, vielleicht einer von zwei, aber dann sind wir vielleicht zwei, die noch wirklich im Rennen sind, weil die anderen sind anonym. Die schieße ich halt ab.
Und einfach das ehrliche Interesse an dem Gegenüber, an dem Projekt und nicht nur an den, sondern auch an den Menschen, weil ich weiß ja, dass dieser Mensch, der hat jetzt das eine Projekt, aber der wird in hoffentlich ein, zwei Wochen wiederkommen und bei mir nochmal fragen. Und wenn der sieht, der hat mir geholfen, dann kommt er, denke ich, als erstes zu mir und dann zum Wettbewerb.
Und dann kommt es natürlich, das baut sich ja dann über die Monate, über die Jahre auch weiter auf. Wenn die Abschlussquote ja weiter hoch ist, dann kommen natürlich auch mehr Rückfragen oder mehr Empfehlungen fürs nächste Projekt und dann.
Was ist mit, das wollte ich gerade fragen, Empfehlung? Wie groß ist das Empfehlungsgeschäft bei dir?
Es wird größer bei mir tatsächlich. Ja, wir haben, ich würde mal sagen, so 10 bis 15 Kunden im Großen und Ganzen, die sich dann noch in kleinere Büros aufteilen. Also ein Kunde hat ein Büro in Hannover, in Köln, in Stuttgart, in München, wo auch immer. Und jetzt hatten wir eine fertige Pumpstation verkauft. Das ist im Prinzip ein mobiler Container, wo dann die Pumpen drin sind. Das heißt, Kunde kann diesen Container auf verschiedenen Baustellen benutzen, um an verschiedenen Gebäuden den Antritt sicherzustellen. Da haben wir ein schönes Projekt verkauft, auch zusammen mit dem Kunden. Und ein paar Wochen später kam ein Kollege von diesem Projektleiter auf mich zu und sagte, der Herr XY hat sie weiterempfohlen. Ich habe ja auch so einen Container, können wir das mal zusammen durchrechnen?
Ja, mal kreative Lösung gefunden für ein tägliches Problem. Schon hast du wieder einen zusätzlichen Markt geschaffen. Ja, weil ich meine, die Dinger kannst du halt dann umziehen. Finde
Genau.
ich, das ist halt, macht es halt dann aus, wenn man ja im Dialog ist. Ja, und dann findet man halt auch die Lösungen, die die Leute brauchen. Weil offensichtlich sind es ja nur temporäre Brandschutzanlagen, die man halt für die Bauphase wahrscheinlich braucht. Und bis dann halt das andere final vielleicht auch angeschlossen ist. Und dann, wie gesagt, wenn man halt ein bisschen weiter denkt als nur Standard. Technisch sauber, aber ohne jedes Gefühl, dann wird es halt natürlich, läuft es einfach besser, ja. So.
Gerade bei diesen Spezialprojekten finde ich es unfassbar wichtig, dass man sich mit dem Kunden unterhält und fragt, was er haben will. Hat der Kunde besondere Ansprüche an optische Gestaltung von diesem Container? Wie auch immer, sucht er billig, billig, muss das Ding nur irgendwo 2 Monate stehen und dann kommt es in eine Mülltonne, wie auch immer.
Ja.
Das sind ja alles Fragen, die im Vorfeld gestellt werden müssen. Nee.
Jetzt hast du ja auch gesagt, du bist im Prinzip ein paar Jahre im Vertrieb, ja, also jetzt noch nicht die Ewigkeit. Du bist ja wahrscheinlich so ähnlich wie ich auch so ein Quereinsteiger, ja, der erstmal alle möglichen anderen
Genau.
Erfahrungen gesammelt hat und dann jetzt quasi mit diesem universellen Wissen Richtung Vertrieb gewechselt bist. Was sind so die größten Learnings, die du die letzten Jahre im Vertrieb gesammelt hast? Vielleicht auch in Abgrenzung zu manchen Dingen, die man manchmal so als Vorurteil gehört hat oder vielleicht auch selber gedacht hat früher.
Also für mich wichtigste Learnings auf jeden Fall der Beziehungsaufbau zum Kunden, der steht über allem. Ich muss den Kunden kennenlernen, ich muss verstehen, was der will. Ein großer Schritt war für mich, als mein Kollege, von dem ich erzählt hatte, letztes Jahr gekündigt hatte und dann Ende Juli das Unternehmen verlassen hat. Und da war meine größte Sorge auch, jetzt musst du den Kunden selber anrufen, jetzt musst du dem das selber erklären. Ich habe es dann einfach als Chance genutzt, mich mal bei den Leuten vorzustellen, einzurufen, vorbeizufahren und sagen, hey, Kollege, ist nicht mehr da. Und jetzt versuche ich Ihnen so möglichst weiterzuhelfen. Ich bin noch nicht so lange dabei. Ich brauche für die technischen Rückfragen vielleicht mal ein bisschen länger, weil ich das mit unserer Konstruktionsabteilung abklären muss, wie auch immer. Ich brauche für offen und ehrlich mit dem Kunden sein, sagen, wie der Stand der Dinge ist. Und da hat jeder Verständnis für. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das war das
Ganz kurz, bevor du weitermachst. Genau, also auch das zu sagen, ne? Also wenn ich damit offen und ehrlich umgehe und auch sage im Prinzip, hey, ich frage lieber nach, bevor ich dir was Falsches sage, das kann ich halt tun. Also der Kunde ist halt froh, wenn er gerade in dem Bereich Sicherheit die verlässliche Antwort bekommt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer diese Aufrechterhaltung, ich bin so perfekt, ich bin so allwissend und ich bin so unfehlbar. Das glaubt er auf der anderen Seite eh keiner. Also in der Sicht kann ich es auch gleich lassen. Aber schön, genau. Danke fürs Bestätigen. Ja.
Ja, gerne. Und ich hatte es ja schon gesagt, auf den Messen, man kennt sich einfach und sehen jetzt irgendeinen Pops verkaufen, nur weil ich irgendeinen hier durchbringen wollte. Das hält einem hinterher sowieso auf die Füße. Aber dann kann ich auch direkt so ehrlich mit mir selber sein und sagen, ich weiß es noch nicht, ich muss mal nachhaken. Ja. Das ist halt ein komplexes Thema und Quereinsteiger brauchen ein bisschen, aber das wissen die Kollegen in der Branche bei uns. Das ist eigentlich sehr, sehr entspannt.
Ja.
Zweites sehr wichtiges Learning für mich ist Angebotsnachverfolgung. Das war auch so Thema. Wir haben sie früher rausgeschickt, die Angebote. Und haben gesagt, die Kunden kommen schon. Irgendwann kommen die und bestellen. Kommen sie nicht. Ja. Man muss dranbleiben. Vielleicht noch mal nachhören, wie der Stand der Dinge bei dem Projekt ist. Weil es gibt einfach Projekte, die dauern. Es gibt behördliche Auflagen. Wir haben jetzt ein Projekt durchgebracht, das wurde in 2023 zuerst angefragt. Und da haben wir letzten Monat die Bestellung bekommen. Also manche Sachen ziehen sich einfach und da muss man einfach mit dranbleiben. Fragen, ob man unterstützen kann, noch weiterhin. Wir hatten jetzt heute Morgen, habe ich noch mit einem Kunden telefoniert. Da hat das Umweltamt irgendwelche kuriosen Rückfragen gestellt. Da konnten wir dann mit einem Statement von uns helfen, dass er Rede und Antwort stehen kann bei seinen Leuten, die anfragen.
Das gehört ja, aber genau, das ist wieder der Punkt, ne? Also es geht gar nicht darum zu sagen, hey, pass auf, lieber Kunde, hier ist das günstigste Produkt, sondern zu sagen, hey, pass auf, du hast einen Arsch voll Arbeit durch irgendwelche Fragen von so einer Umweltbehörde, wo du nicht gefühlt weißt, was damit tun sollst, weil du es ja nicht tagtäglich vielleicht tust. Kriegst du Unterstützung vom Lieferanten, ja, dann hast du wieder Bock auf den Lieferanten, der dir den Arsch gerettet hat, weil du mit wenig Aufwand vielleicht die richtigen Antworten geben kannst. Und auf der anderen Seite denkst du dir, okay, mit dem wollen wir auch den Deal machen und jetzt, kommen wir zu meinem alten Spruch, finden wir auch gemeinsam die passende Argumentation, Excel-Tabelle, was auch immer, dass wir die Kaufentscheidung auch rechtfertigen, weil das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ja, und wenn du mir geholfen hast, dann will ich dir doch auch helfen und so weiter und so fort. Ja.
Genau.
Christian, ganz kurz, oder willst du?
Ja, nee, ich würde dann hinterher noch eine Frage stellen in Richtung Angebotslegung tatsächlich. Ne? Also du wirst ja immer nur Angebote schreiben und da würde ich nochmal drauf eingehen
wollen. Ja, komm, dann lass doch gleich machen, dann machen wir das dritte Learning danach.
Genau, also wie gesagt, wenn du dann die Angebote tatsächlich rausgibst und dann vor allem die Rückfragen kommen vom Umweltbundesamt oder anderen Ämtern oder anderen Vorschriftengebern, inwieweit hast du da einen Prozess oder eine Automation, um das auch effizient zu gestalten? Arbeitest du mit sowas oder ist das so hoch individuell, dass es eigentlich sich nicht automatisieren lässt?
Das sind tatsächlich immer recht spezielle Fragen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht automatisieren kann. Das kann man bestimmt. Und wenn ich da noch ein bisschen weiter bin, kann man da bestimmt eine Lösung finden. Aber dann heute muss ich da noch sehr viel individuell nachhaken, um einfach die richtige Antwort auch verlässlich geben zu können.
Okay, passt, genau. Christian?
Passt, danke.
Drittes Learning.
Super.
Also ganz kurz vielleicht noch Gedanke, aber aber eben diese extra Meile wird auch nicht jeder gehen wollen. Dann sagt er so, ich verkaufe dir nur eine Pumpe, mach da, kümmere dich auch selber, ja, so nach dem Motto. Und das macht halt wiederum den Unterschied.
Ja. Tatsächlich, ich hatte jetzt, vielleicht nochmal kurz dazwischen auch, ein Kunde hatte mich angerufen, wollte bei einem Endkunden eine Pumpe errichten und hat mich gefragt, können wir uns das mal vor Ort anschauen? War eine relativ kleine Pumpe. Ich sage, ja, gerne. Ist für mich so 1,5 Stunden Anfahrt gewesen. Uhrzeit ausgemacht, relativ spontan, ich glaube 2 Tage später. Dann ist es vor Ort angebaut und dann sagte er zu mir, wir sind der Einzige von unseren Marktbegleitern, der Lust hatte, das mit mir vor Ort anzugucken. Also wenn ich den Auftrag bekomme, bekommen die auch den Auftrag von mir. Das war jetzt wirklich keine Riesensumme und da muss man jetzt keine Feier machen, wenn man den Auftrag bekommt. Aber es ist ja einfach das Thema, man sagt für den Kunden, relatives Interesse und die anderen machen es nicht. Und
Hoffentlich
zu
hört
wem
keiner
gehe ich dann?
zu, weil es ist ja eigentlich verblüffend einfach, ja?
Ja,
Nicht so
natürlich ist es
hinterher.
verblüffend einfach.
Ja. Ja, es ist wirklich ehrliches Interesse, nicht überheblich sein oder sonstige Sachen. Es ist eine kleine Branche, man läuft sich immer wieder über den Weg.
Ich würde gerade sagen,
Es
aber
ist eine kleine.
der gleiche Kunde kann nächstes Mal auch die Riesenhalle bauen, weiß ich nicht, die großes Amazon-Lager, weil du es genannt hast als Beispiel, und braucht nächstes Mal viele große Pumpen vielleicht, ja, weil die so ein Riesending bauen. Und dann werden die anderen vielleicht sagen, oh, ich komme, aber da erinnert sich der Kunde auch dran zurück. Sagen ja, damals, als ich nur so eine Pipifax, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, so eine kleine Mini-Gartenpumpe gebraucht hätte, so gefühlt wahrscheinlich aus eurem Sprachjargon,
Da kamt ihr
da
nicht.
kam keiner, ja, aber jetzt, wo
Ja.
es um die großen Pumpen kommt, da kommt er natürlich. Aber weißt du was, Jungs, das Ding ist durch. Ihr dürft mir gerne ein Angebot schicken für die Ablage, aber den Auftrag kriegt sowieso das Oppert, ja. So. So
Wie ist
läuft
es
es
mit
halt.
Service? Läuft es auch über dich oder?
Das
Weil die
läuft
müssen ja
über uns, über
gewartet
unsere
werden.
Firma.
Ne?
Das ist aber eine andere Abteilung. Machen wir
Ja,
auch
aber auch
mit.
da kann man ja in Sachen Kundenerlebnis was tun, ja? In Sachen Service.
Absolut. Glaube, wir müssen uns später noch mal ein bisschen unterhalten. Kleinere Runde. Jetzt wird man noch nicht alle Geheimnisse verraten.
Das machen wir dann nach der
Ja, ich meine
Podcast-Aufzeichnung.
ja, hoffentlich hört kein Konkurrent zu, weil die
Deswegen reden
Änderung
wir
ist
ja auch nicht über
bräuchte.
Zahlen, ne?
Nein. Und wir machen ja auch nichts Geheimes. Es ist ja wirklich, wie jetzt schon so oft gesagt, ehrliches Interesse an Kunden. Und das kostet nichts. Es kostet ein bisschen Zeit. Zeit kann sich jeder nehmen, wenn er möchte, wenn er Zeit irgendwie beischaufelt.
Wenn er
Und
möchte.
das,
That's the
wenn er
point.
möchte.
Und die meisten wollen es
Wird
halt
es
nicht, aber es
wirken
ist im
noch?
Endeffekt, oder genau, es bestätigt aber ja auch immer
Ja.
diese These, die wir ja auch öfter hier schon im Podcast immer wieder gesagt haben, wenn irgendwie möglich persönlicher Termin vor virtuellem Termin vor Telefon und schlechtester Kommunikationskanal ist halt die E-Mail, ja, so und alles, was möglich ist, wie gesagt, ich werde jetzt nicht immer gleich für ein Erstgespräch nach Hamburg fliegen hier aus dem Allgäu, da tut es dann auch mal ein virtueller Call, aber wenn ich halt sagen kann, es ist Riesenauftrag, ist wichtig, dann setze ich mir auch einen Flieger und fliege nach Hamburg zur Not, ja.
Absolut.
Also ich glaube, solange der Kunde einfach das Gefühl hat oder haben kann, dass sein Anliegen gehört wird, und ganz egal, ob es jetzt die Gartenpumpe ist oder eben die für den Flugzeughangar, ja, solange er dieses Gefühl vermittelt bekommt, kommt es, glaube ich, auf die Art des Termins gar nicht so wahnsinnig an.
Jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich die Gartenpumpe ins Spiel gebracht. Die gibt es natürlich nicht. Gartenpumpe war ja nur die kleine Pumpe
Nein,
sozusagen, ja.
ist ja
Also,
auch nur polemisch
ja.
verpackt jetzt.
Okay, jetzt
Die
glauben
hatte
wir
auch
den
2.500 Gallonen.
Dennis.
Genau.
Ja.
Das
Das
war
waren
auch
wir dann
keine
bei
kleine
2.500
Pumpe,
Gallonen.
aber.
Jetzt ist das für mich nicht ganz gebräuchlich. Was war eine Gallone? Wie viele Liter sind das dann?
3,8,
Müsste
glaube
jetzt
ich.
tatsächlich. Ja,
Also
müsste ich auch mal
auch
eben
so knapp
nachrechnen.
10.000, knappe 10.000 Liter pro Minute. Also nur, dass man das
Es
Gefühl bekommt. Aber
war auch nichts ganz Kleines, genau.
jetzt haben wir dich ja schon dreimal unterbrochen bei dem dritten Learning. Dann hauen wir noch ein drittes Learning raus, ja?
Aber du hast gerade so fast den Übergang dazu. Harte Kommunikation. Drittes Learning ist keine Angebote mehr einfach per E-Mail verschicken, ohne nicht zumindest den Hörer in die Hand zu nehmen.
Ja.
Also ich muss nicht für jede Anfrage muss ich nicht bei Kunden sein, weil im Groben wissen die schon, was sie wollen. Und im Groben kennen die mich ja auch. Und deswegen reicht es bei mir, bin ich der Meinung, schon häufig aus, den Hörer in die Hand zu nehmen. Idealerweise noch ein
Wenn man
Teams-Meeting.
Ja, absolut. Ich
Idealer,
meine, wenn man sich
idealer.
dann ja auch schon kennt und du hast ja eine sehr angenehme, charmante Art, bist ja auch ehrlich auf die Leute zugegangen, du hast dich vorgestellt, jetzt kennt man sich ja. Und dann ist natürlich das auch oftmals ausreichend. So, und wenn dann der Kunde einen Sonderfall hat und fragt halt mal an und sagt, magst du es dir mal anschauen, komm, ja, und man kann
Ja,
es
falsch.
ermöglichen, dann geht halt los, ne? Aber mich gucken ja die
Absolut.
Leute immer an, wenn ich dann sage, ja, wir schicken keine Angebote, ja?
Schicken
Wir
Auftragsbestätigung.
Ja, aber wir präsentieren es halt erstmal. Und das ist halt so banal, wie das klingt. Das ist ja auch jetzt, haben wir, glaube ich, auch schon x-mal erzählt, hier auch im Podcast alleine. Aber danke für die Bestätigung. Es ist halt ein Game Changer. Es macht halt wieder keiner.
Und ich weiß noch, als wir das Training hatten Ende November bei dir, es war ja leider nur ein Online-Training. Du hast es erzählt und ich war jemand, der hat immer relativ oft aufgezeigt und habe meinen Senf dazugegeben und hat gesagt, das geht bei uns nicht. Die Kunden fragen für Projekte an, die Anfragen kommen von drei Kunden von uns, kann nicht zu jedem hinfahren, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann mittags in meinen Runden runtergegangen, die ich immer gehe, und dann dachte ich, ja, ich kann nicht zu jedem hinfahren, aber ich kann doch jeden mal eben anrufen. Das kann ich ja schon machen. Und da hat es halt einmal Klick gemacht. Und seitdem ist das schon echt eine super Veränderung. Und das ist keine Riesenveränderung, es ist einfach nur ein Anruf.
Ja, danke, dass du so offen warst. Ich meine, der Erfolg gibt dir recht, ja, deine Zahlen geben dir recht. Also in der Hinsicht, ich finde es ja spannend, dass wie auch aus dem, wie ja unsere Kennenlernreise war, also übers Buch und Podcast und dann Seminar und jetzt sprechen wir hier gemeinsam über die Geschichten. Also alles, was wir ja da auch transportiert haben, wie gesagt, in diesen verschiedenen Formaten, offensichtlich funktioniert es halt einfach. Man muss es nur tun, ne? So.
Viele Dinge hat man auch von Anfang an gehört. Ob es von einem Kollegen war, wo ich mal was aufgeschnappt habe. Ich lese furchtbar gerne Bücher. Da hat man vieles schon gelesen. Das Ding ist halt, das einfach anzuwenden auch.
Ja, und den Mut zu haben, das geht halt, die Frage auch zu stellen, geht es halt doch vielleicht in meiner Branche, wenn ja, wie? Und dann
Genau.
geht's ja schon weiter. Frage zu dem Thema Wirtschaftslage, das würde mich ja noch immer interessieren, weil die Wirtschaftslage ist ja auch immer so ein Thema. Ah, da wird jetzt wahrscheinlich weniger neu gebaut und wenn weniger neu gebaut wird, dann kann man natürlich auch nur weniger Sprinkleranlagen errichten, dementsprechend braucht man weniger Pumpen. Ist es so, dass jetzt ganz konkret für euch und eure Firma quasi, dass ihr rückläufig seid von den Umsätzen her oder sagt ihr, hey, nee, wir verkaufen einfach besser und dementsprechend geht es trotzdem bergauf?
Wir sind tatsächlich, boah, jetzt muss ich lügen, das war das Jahr, bevor ich angefangen habe, nach der Corona-Krise, wo unfassbar viel gebaut wurde, hatten wir ein absolutes Rekordjahr. Das Jahr darauf wurde es ein bisschen weniger und letztes Jahr nochmal ein Tacken weniger. Wir waren da aber, wenn man die ganze Branche gesehen hat, sind wir irgendwo so mitgesprungen. Wir waren jetzt nicht besonders gut, wir waren nicht besonders schlecht. Die ganze Branche ist ein bisschen weniger geworden. Aber wenn weniger gebaut wird, wenn weniger Pumpen benötigt, das ist erstmal. Aber ich denke, man kann gerade in diesen Fällen sich seine Vorteile noch mehr herausarbeiten. Weil gebaut wird immer, nicht ganz so viel, aber wenn ich besser bin als mein Marktbegleiter, kriege ich am Ende des Tages den Auftrag. Besser heißt nicht billiger.
Ja, absolut, danke für meine Worte. Es ist schön, das immer so zu hören von jetzt von jemand anders. Aber es ist im Endeffekt ja auch dieser Filter, ne? Das ist mein Gefühl ist ja, wenn der Markt schwieriger wird, es wird ja trotzdem gebaut, es gibt trotzdem Kaufentscheidungen, aber der schlechte Vertriebler fällt halt dann schneller hinten runter und der gute Vertriebler holt halt die Aufträge trotzdem. Man muss vielleicht auch mal die extra Meile mehr gehen, vielleicht mal rausfahren,
So.
vielleicht muss man auch mal Dokumentationsantworten suchen, die man nicht auf den ersten Blick hat. Aber der gute
Ja, das
Vertriebler
ist gut.
sammelt halt trotzdem Aufträge ein. Und wie gesagt, dann kann man natürlich auch gegen den Markt wachsen. Auch wenn alle vielleicht irgendwie so rum mitschwimmen und der Markttrendentwicklung mit hinterherlaufen. Auch ein Phänomen, was ich bei vielen meiner Kunden sehe. Wie gesagt, wenn man daran glaubt, dass der Markt schlecht ist, dann wird man auch weniger verkaufen und findet ja schnell da drin auch einen Grund. Wenn man einfach sagt, ich habe, weiß ich nicht, mein Markt schrumpft um 20%, dann ist es vielleicht relevant, wenn ich 90% Marktanteil habe, dann werde ich schrumpfen. Aber wenn ich nur 10 oder 20% Marktanteil habe, dann habe ich ja trotzdem noch mehr als genug Luft, um zu wachsen. Also der Markt darf keine Ausrede sein, sondern maximal ein Verständnis dafür, dass ich mich mehr anstrengen muss und fertig.
Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren im Vertrieb, also noch Neuling. Ich habe bei einem Kunden gehört, vor ein paar Monaten, wo ich zu Besuch war, alles unter 10 Jahren in der Branche zählt man als Neuling. Deswegen habe ich da auch noch ein bisschen Zeit, bis zu lernen. Und die Frage ist ja immer, was man sich annimmt. Wenn ich irgendwo Tipps bekommen kann, dann ich gehe auch gerne mit. Muss natürlich immer gucken, was zu mir passt. Nicht jeden Tipp, der Andreas gibt, der würde zu meinem Stil passen. Und dann muss man sich halt das Passende rausfiltern, was für einen selber gut ist.
Komm, Christian, hau raus.
Naja, ich glaube, dass wir Deutschen eben einfach sehr, sehr stark dazu neigen, immer erstmal die Gründe zu finden, warum irgendwas nicht geht. Das ist nämlich sehr viel einfacher als genau das zu tun, was du gerade erklärt hast, Dennis, ne? Dass man sich überlegt, okay, wie kriege ich es hin? Wie biege ich so hin? Wie biege ich so um, dass es passt? Und wenn du das nämlich tust, dann ist das oft der Schlüssel, der Dinge wirklich möglich macht.
Da möchte ich
Mal
kurz
so
was.
ein
Kau du raus, Dennis, und dann sag, ja, du, und ja. Dann sage ich was dazu.
Ich habe mal so ein schönes Zitat gehört. Wer anderen die Schuld gibt, gibt anderen die Macht über dich. Deswegen ist es, glaube ich, viel dran. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann ja, ich kann sagen, die anderen waren billiger, die anderen waren besser. Ich kann aber auch erst überlegen, was kann ich denn noch besser machen, als ich es bisher gemacht habe.
Ja, und da liegt halt die Lösung drin. Ich hatte letzte Woche ein Training in einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen mit einem Vertriebsleiter und seinen sechs regionalen Verkaufsleitern, die dann wiederum darunter starke Personalverantwortung hatten. Und da gab es eine Maßnahme, die sich sowohl eigentlich die Verkaufsleiter gewünscht haben, als auch der Vertriebsleiter. Also beide Seiten oder die Leute wollten exakt das Gleiche. Also das war so, wir sind ja deckungsgleich, wie witzig, ja, guck mal, super. Und dann ging es erstmal eine halbe Stunde, das habe ich so gefühlt, nicht ganz eine halbe Stunde laufen lassen. Und dann haben sie sich gegenseitig erklärt, warum es aber nicht gehen wird. Und dann dachte ich so, Jungs, Mädels, also darf ich mal kurz unterbrechen? Ihr wollt beide in die gleiche Richtung, ihr habt genau das gleiche Ziel, also beide Seiten, also in der Vertriebsleiter und Verkaufsleiter. Ich verstehe gerade nicht, warum ihr Gründe sucht, warum es nicht geht. Die einzige Frage, die doch jetzt im Raum steht, ist, wie kriegen wir das gemeinsam hin, wenn ihr doch das Gleiche wollt? Und natürlich werden da auf dem Weg dorthin vielleicht auch noch ein paar Klumpen aus dem Weg zu räumen sein. Da wird man auch noch mal stolpern und dann muss man mal einen Umweg laufen. Aber solange ihr doch das Gleiche wollt, müsst ihr doch einfach nur daran arbeiten, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Und dann setzen wir es halt schrittweise um. Und deswegen sage ich, das ist so, Christian, so wie du es gesagt hast, ich suche erstmal Gründe, warum etwas nicht geht, obwohl wir doch eigentlich das Gleiche wollen. Manchmal. Total bekloppt, aber so sind wir halt manchmal. Und ja, manchmal muss man halt einfach nur die richtige Frage stellen. Die Frage ist halt, wie geht's für mich persönlich, so wie du sagst, Dennis, ne, alles, was du tust, muss zu deiner Persönlichkeit passen. Wie geht's für mich in meiner Branche? Aber die Frage ist immer nur, wie geht's und nicht, ob's geht. Also für mich wäre da jetzt viel drin für heute, Christian.
Hoffentlich ist es nicht die Erkenntnis der Episode tatsächlich.
Nee, ich glaube, dafür gibt es zu viele Erkenntnisse. Aber ja. Ich hätte jetzt noch, also wenn du sagst, wir sind durch, Christian, für mich wäre da jetzt erstmal einiges drin, einfach aus der Praxis durch Dennis bestätigt. Die Frage, die mich natürlich noch interessiert, Dennis, jetzt hast du ja schon viele, viele, viele unserer Podcast-Episoden gehört. Also erstmal vielen Dank dafür. Also haben wir uns entwickelt, sind wir besser geworden und gibt es irgendeine Frage, die du dir schon die ganze Zeit gestellt hast, die du uns noch stellen willst, wo du sagst, bist du neugierig, ja? Keine Ahnung, irgendwas so als treuer Podcast-Hörer.
Ja. Also ich habe eben noch reingeguckt, es sind jetzt, dann heute 80 Folgen online. Das ist ja schon eine ordentliche Masse. Und ich glaube, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr zum ersten Mal telefoniert und da weiß ich noch nicht, dass ihr den Podcast habt und ich habe bin so bei Folge 10, Folge 15 eingestiegen, habe dann auch rückwärts alles gehört. Und für mich ist es deutlich besser geworden, auch gerade wenn Besucher da sind. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich der beste Besucher bin. Ich fühle mich sogar ein bisschen, weiß ich nicht, ihr habt schon so tolle Gäste dabei gehabt. Ihr hattet eine Weltrekordhalterin im Bogenschießen dabei, Doktoren, Management von Orte und so weiter. Und ich jetzt hier als 3 Jahre im Vertrieb tätiger Normalo. Und erst sagt, was willst du denn im Podcast erzählen? Ich habe auch eigentlich nichts zu erzählen. Also ich höre hier immer gerne, ich fahre relativ oft dienstags los und um 8 Uhr sehe ich immer den Podcast, wenn die nächste Folge online kommt. Hört immer gerne.
Ja, vielen Dank. So eine Gäste haben wir gerne, die uns dann auch noch loben. Ja, also
vielen Dank, auch von mir. Ja, und ich glaube nicht, dass du sogar der Idealtypus Gast bist für uns, der Vertriebsleiter.
Dankeschön.
Das ist eigentlich die Persona, die hier am meisten bewirkt, würde ich sagen, in unserem Podcast. Ja. Oder auch bewirken soll.
Und auch die anderen sind ganz normale Menschen, normalos wie du. Ja. Aber vielen Dank, dass du da warst, dass du dir hast in die Karten schauen lassen. Ich mag deine offene Art, das weißt du. Und damit gewinnst du halt auch Kunden einfach für dich und wünsche dir da einfach nur maximal weiterhin Erfolge. Ja.
Vielen Dank. Auch dir nochmal, Andreas, und Dankeschön. Ich habe dich auch nach dem Training noch relativ oft mal angerufen und angeschrieben. Hier habe ich eine Frage, kannst du mir da nochmal einen Tipp geben? Das hat der Andreas auch immer sehr gerne gemacht.
Vielen Dank.
Christian, auch vielen Dank, auch wenn wir vorher noch nicht so viel Kontakt hatten.
Na, ich hoffe, dass sich das ändert, mein Lieber. Also,
gerne.
Komm gern mal wieder. Wir hören uns mal an, wie das Pumpengeschäft sich entwickelt, würde ich sagen.
Ja,
Aber gerne.
Gegen den Markt, aber Herr Lüthers, damit es mit dem die Frage nach dem Wie geht's nicht, das Fazit der Episode ist, musst du jetzt natürlich schon ein schlaues Fazit noch jetzt ziehen hier, ja?
Naja, ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, hoffentlich hört keiner zu, deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlau, das alles nochmal zu wiederholen. Ich glaube nicht, dass die 10 Gründe, Dinge nicht zu tun, das Learning der Episode ist, da war sehr viel mehr vorher. Ohne Dennis jetzt Konkurrenz schaffen zu wollen.
Wir haben ja keine Geheimnisse. Wir machen ja das, was jeder machen kann. Und das ist eine kleine Branche, man kennt sich, man wünscht dem anderen Glück.
Ich wünsche Sagen wir es mal einfach so.
Was an mir wünscht.
Und es ist nie verkehrt, sich abzuheben und Andreas, du nennst immer die Extrameile. Die zahlt sich dann aus.
Ja.
Vielleicht lassen wir es einfach da. Und der Rest?
Emotionale Kaufentscheidung, rationale Rechtfertigung und das beweist du doch perfekt in dem, ja, was du heute geteilt hast. Dennis, vielen Dank dafür. Danke natürlich auch für die Lorbeeren, die du hier verteilt hast für mich. Ja, maximale Erfolge für 2026 gegen den Trend.
Danke, dass du da warst, Dennis.
Danke euch.